Schön, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben, Ihren Glauben zu vertiefen. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Marion Kuhl. Das Glaubensbekenntnis steht im Mittelpunkt unserer Betrachtungen am Mittwoch. Heute geht es um Maria, die Mutter der Kirche. Zumindest beginnen wir mit diesem Abschnitt. Wenn Sie mitlesen wollen, die Nummer 971 im Katechismus der katholischen Kirche, die Verehrung der heiligen Jungfrau, die Nummer 971. Dieser Artikel wird uns Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz auslegen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Für alle, die vielleicht beim letzten Mal nicht dabei waren, können Sie kurz einen Rückblick geben, wo wir gerade stehen.
Ja, wir stehen da im Glaubensbekenntnis beim Artikel, ich glaube, die heilige katholische Kirche, und genauer beim Punkt, die Gemeinschaft der Heiligen, und eben da gehört natürlich auch die Mutter Gottes dazu. Sie ist ja die Mutter, die Königin aller Heiligen, oder wie viele Heilige gesagt haben, die Heiligkeit aller Heiligen zusammen ist der erste Schritt zur Heiligkeit der Mutter Gottes. Deshalb wird eben sie, Maria, die Mutter der Heiligen, die Mutter der Gemeinschaft der Heiligen, die Mutter Christi, die Mutter der Kirche, eben auch hier besonders erwähnt. Wir haben schon gesehen, wie Maria ganz mit ihrem Sohn vereint ist während ihrem ganzen Leben, und dass Jesus uns seine Mutter, auch uns zur Mutter gegeben hat, und kommen eben jetzt zum Punkt, wie die Kirche Maria verehrt.
Dann lesen wir bei der Nummer 971, die Verehrung der heiligen Jungfrau. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Die Verehrung der Kirche für die selige Jungfrau Maria gehört zum Wesen des christlichen Gottesdienstes. Maria wird mit Recht von der Kirche in einem Kult eigener Art geehrt. Schon seit ältester Zeit wird die selige Jungfrau unter dem Titel der Gottesgebärerin verehrt, unter deren Schutz die Gläubigen in allen Gefahren und Nöten bittend Zuflucht nehmen. Dieser Kult ist zwar durchaus einzigartig, unterscheidet sich aber wesentlich vom Kult der Anbetung, der dem menschgewordenen Gott gleich wie dem Vater und dem Heiligen Geist dargebracht wird, und er fördert diesen gar sehr. Er findet seinen Ausdruck in den der Gottesmutter gewidmeten liturgischen Festen und im marianischen Gebet, etwa im Rosenkranz, der Kurzfassung des ganzen Evangeliums.
Der Satz, der hier zu Beginn steht, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, ist sehr wichtig. Besteht die Gefahr vielleicht auch, dass wir das zu wenig bedenken, nämlich, dass dies ein Satz der Heiligen Schrift ist. Das heißt eben, dass wenn wir Maria verehren, das heißt, wenn wir sie selig preisen, dass wir eigentlich nichts anderes machen, als die Bibel in die Tat umsetzen. Dass das also etwas ganz Natürliches ist, denn wenn es heißt, sie von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, dann ist das eben auch wie eine Aufgabe, ein Auftrag an uns, das Wort Gottes zu befolgen und Maria eben selig zu preisen, sie zu verehren. Wie es hier heißt, eben, es gehört einerseits wesentlich zum christlichen Gottesdienst, andererseits müssen wir aber auch unterscheiden, dass wir Maria nicht anbeten. Das hat die katholische Kirche nie getan, denn die Kirche ist sich immer bewusst gewesen, Maria ist zwar das Höchste aller Geschöpfe, das Vollkommenste aller Geschöpfe, aber sie ist eben ein Geschöpf, sie ist nicht Gott selbst. Nur Gott gebührt die Anbetung, aber der Mutter Gottes gebührt die Verehrung, die innigste, höchste Verehrung. Aber eben, es unterscheidet sich wesentlich vom Kult der Anbetung. Wie verehrt die Kirche die selige Jungfrau Maria? Einerseits durch die liturgischen Feste. Also zum Beispiel durch das Fest am 1. Januar, dem ersten Tag des weltlichen Jahres, das der Gottesmutterschaft, der Mutter Gottes geweiht ist. Dann durch das Fest ihrer Geburt, durch das Fest ihrer unbefleckten Empfängnis, also am 8. Dezember und 9 Monate später eben das Fest ihrer Geburt oder das Fest der Verkündigung, Verkündigung des Herrn, Maria-Verkündigung, rein zugleich ein Christusfest und zugleich ein Marienfest, denn Jesus wird durch die Mutter Gottes empfangen und dann zur Welt gebracht, an Weihnachten, eben auch wiederum 9 Monate später. Dann auch die vielen anderen Feste, die Aufnahme der Mutter Gottes in den Himmel, ihren Namenstag, dass sie Königin ist und so weiter. Es gibt auch, je nachdem, regionale Feste, die in der Region sehr verankert sind. Also die Mutter Gottes wird in der Liturgie oftmals durch besondere Feste geehrt und sie wird auch in jeder heiligen Messe erwähnt, zusammen mit den anderen Heiligen. Eben, wir ehren die Heiligen, wir ehren aber vor allem an erster Stelle auch immer die Mutter Gottes, denn die Kirche ist sich eben seit jeher bewusst gewesen, Maria ist immer bei ihrem Sohn, das war sie schon zu Lebzeiten Jesu, und sie hört nicht auf mit dieser Sendung, dass sie uns Mutter ist, dass sie uns zu Jesus führt. Wir ehren also Maria einerseits durch die liturgischen Feste, andererseits auch im marianischen Gebet. Hier wird ganz besonders der Rosenkranz genannt. Das Rosenkranzgebet, das Maria immer und immer wieder empfiehlt in Lourdes, in Fatima, an anderen Orten. Das Rosenkranzgebet, das auch viele Päpste immer wieder empfohlen haben, selber gebetet haben, von dem Johannes Paul II. Sagt, der Rosenkranz ist mein Lieblingsgebet, und auch viele Heilige haben den Rosenkranz immer und immer wieder gebetet, so zum Beispiel Pater Pio und andere Heilige, sogar mehr als einen Rosenkranz pro Tag, sondern praktisch beständig in diesem Beten des Rosenkranzes, also so eben eine Kette, eine Schnur, die uns mit dem Himmel, die uns mit Jesus verbindet. Wichtig zu sehen ist auch das, was wir schon früher auch gesehen haben, die Mutter Gottes führt uns zu Jesus hin. Sie führt uns nicht von Jesus weg. Sie steht Jesus nicht im Wege, sondern sie steht am Wege, an unserem Weg und führt uns zu Jesus hin. So dürfen wir sie getrost verehren. Wir müssen nicht Angst haben, dass wir dann der Ehre Gottes etwas abtragen, denn eben wir sitzen ja nur da, sind die Tatum, was Jesus selbst uns sagt durch die Heilige Schrift, sehe, von nun an preise mich selig alle Geschlechter. Also wir dürfen ruhig, getrost die Mutter Gottes verehren, in der Gewissheit und in dieser frohen Überzeugung, dass wir so am einfachsten, am direktesten zu Jesus selber gelangen.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 972. Maria eschatologische Ikone der Kirche. Um die Rede von der Kirche, ihrem Ursprung, ihrer Sendung und Bestimmung abzuschließen, können wir nichts Besseres tun, als den Blick auf Maria zu richten. An ihr können wir betrachten, was die Kirche in ihrem Mysterium, in ihrer Pilgerfahrt des Glaubens ist und was sie am Ende ihrer Wanderung in der Heimat sein wird. Dort erwartet Maria in der Herrlichkeit der heiligsten und ungeteilten Dreifaltigkeit in Gemeinschaft mit allen Heiligen die Kirche. Diese verehrt sie als die Mutter ihres Herrn und als ihre eigene Mutter. Im Lumen Gentium, einem Dokument aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, heißt es: Inzwischen aber leuchtet die Mutter Jesu, wie sie im Himmel schon mit Leib und Seele verherrlicht, Bild und Anfang der in der kommenden Welt zu vollendenden Kirche ist, so hier auf Erden, bis der Tag des Herrn gekommen ist, dem pilgernden Volk Gottes als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes voran.
Maria ist eschatologische Ikone der Kirche. Eschatologie, das heißt die Lehre der letzten Dinge, auf die werden wir dann bald auch zu sprechen kommen. Maria ist also ein Bild für diese letzten Dinge, ein Bild dessen, worauf wir zugehen. Das heißt, Maria hat das Ziel, das letzte, das ewige Ziel schon erlangt. Sie ist schon mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Sie ist schon vollständig in der Herrlichkeit. Sie wartet dort auf uns. Sie erwartet uns dort. Und wenn wir auf Maria schauen, dann verlieren wir eben dieses Ziel nicht aus den Augen. Dann gehen wir eben gut auf unserem Weg hier auf Erden voran. Dann sehen wir, wie wir eigentlich sein sollten, was eigentlich unser letztes, unser wichtigstes Ziel ist, oder was das Ziel der Kirche ist, worauf die Kirche zugeht, eben auf die letztendliche Erfüllung und Vollendung im Himmel. Die Kirche ist nicht einfach irgendeine fromme Sozialanstalt, die uns ein wenig hilft, ein bisschen besser durchs Leben zu gehen, ein bisschen einfacher oder bequemer oder sonst irgendwie, sondern die Kirche ist der lebendige Leib Christi, der uns das Heil schenkt, der uns das ewige Heil schenkt. Die Kirche ist Christus, der uns gesund machen möchte, vor allem an unserer Seele auf ewig gesund machen, je nachdem auch an unserem Leib. Oder sie hilft uns bestimmt, dass wir die Leiden unseres Leibes eben auch so tragen, dass sie uns zum ewigen Heil nützen. Das heißt, wenn wir auf Maria schauen, dann sehen wir, was unser persönliches Ziel ist, und dann sehen wir, was das Ziel der Kirche ist. Und es heißt hier so schön, dass Maria das Zeichen der sicheren Hoffnung ist. Dieser Text ist auch in der Präfation vom Fest Maria Aufnahme in den Himmel, Maria Himmelfahrt, denn gerade da sehen wir eben, dass es möglich ist, wirklich in den Himmel zu kommen, dass das, was Jesus bewirkt hat, eben wahr ist, dass er uns wirklich erlöst hat, dass er den Himmel wirklich aufgetan hat, dass es wirklich möglich ist, mit Leib und Seele am Ende der Zeit in den Himmel aufgenommen zu werden. Da kommen wir dann beim übernächsten Artikel darauf zu sprechen, die Auferstehung des Leibes, die Auferstehung des Fleisches, eben, dass wir nach dem Tod, das heißt eben, nachdem das Seele und Leib sich getrennt haben, am letzten Tag, am Ende der Welt, der Leib sich wieder mit der Seele vereint. Eben, dass das, was Jesus gesagt hat, nicht irgendein Witz oder ein Betrug war, sondern dass es Wirklichkeit ist. Und deshalb ist Maria ein Zeichen der sicheren Hoffnung. Denn wenn sie da ist als Geschöpf, wo wir alle hinberufen sind, dann ist es möglich, auch für uns. Dann hilft uns Maria eben auch in unserer Hoffnung, dass wir, so wie sie, auch das Wort Gottes befolgen, was er euch sagt, das tut, dass auch wir, so wie sie, den Willen Gottes erfüllen, dass auch wir, so wie sie, den Lohn für unsere guten Werke empfangen und so, wie sie und mit ihr dann einmal auf ewig gerettet sind, das Lob Gottes auf ewig singen dürfen.
Dann kommen wir zu den Kurztexten, die noch einmal einen Rückblick geben auf die vergangenen Abschnitte. Durch ihr Fiat, das Maria bei der Verkündigung spricht und mit dem sie ihre Zustimmung zum Mysterium der Menschwerdung gibt, wirkt sie schon am Werk mit, das ihr Sohn vollbringen soll. Sie ist Mutter überall da, wo er Erlöser und Haupt des mystischen Leibes ist. Nach Vollendung ihres irdischen Lebenslaufes wurde die heiligste Jungfrau Maria mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen, wo sie schon an der Auferstehungsherrlichkeit ihres Sohnes teilhat und so die Auferstehung aller Glieder seines Leibes vorwegnimmt. Wir glauben, dass die heiligste Mutter Gottes, die neue Eva, die Mutter der Kirche im Himmel und ihre Mutterschrift an den Gliedern Christi fortsetzt. Radio Horeb, die Sendung Katechismus. Es geht um das Glaubensbekenntnis. Wir sind beim Artikel 10 angelangt. Wenn Sie mitlesen wollen im Katechismus der katholischen Kirche, die Nummer 976. Die Nummer 976. Ich glaube, die Vergebung der Sünden. So ist dieser 10. Artikel überschrieben. Das apostolische Glaubensbekenntnis verbindet den Glauben an die Sündenvergebung mit dem Glauben an den Heiligen Geist, aber auch mit dem Bekenntnis zur Kirche und zur Gemeinschaft der Heiligen. Als Christus den Aposteln den Heiligen Geist spendete, übertrug er ihnen seine göttliche Vollmacht, Sünden zu vergeben. Empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. So können wir im Johannesevangelium nachlesen. Der zweite Teil des Katechismus wird ausdrücklich von der Sündenvergebung durch die Taufe, das Bußsakrament und die anderen Sakramente, vor allem durch die Eucharistie, handeln. Deshalb brauchen wir hier lediglich auf einige Grundgegebenheiten hinzuweisen.
Ja, der zweite Teil des Katechismus behandelt dann eben die Sakramente im Allgemeinen und vor allem dann eben auch jene Sakramente, die uns die Vergebung der Sünden schenken. Hier geht es einfach um die allgemeinen, die grundlegenden Dinge. Und in diesem ersten Punkt wird sehr interessant gesagt, dass die Vergebung der Sünden eben im Zusammenhang steht mit dem, was da am Schluss des Glaubensbekenntnisses auch aufgezählt wird. Ich glaube eben, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden und nachher an den Heiligen Geist zuerst noch. Und dann nachher kommt auch noch, das wird jetzt hier nicht erwähnt, ich glaube, die Auferstehung der Toten. Das hat alles einen inneren Zusammenhang, ebenso wie auch der ganze Glaube einen inneren Zusammenhang hat, oder wie man heute je nachdem auch sagt, dass es organisch ist, ebenso wie unsere Organe in uns drin eben auch zusammenspielen und verbunden sind und für die Gesundheit des ganzen Leibes wichtig sind, so ist es auch mit der Sündenvergebung. Diese Wahrheit des Glaubens ist auch verknüpft mit den anderen, denn die Sündenvergebung geschieht durch den Heiligen Geist, von dem wir zuerst gesprochen haben in diesem letzten Abschnitt des Glaubensbekenntnisses. Das wird uns ja auch klar bei der Lossprechung, beim Sakrament der Beichte heißt es auch eben, dass Gott den Heiligen Geist gesandt hat, der uns die Vergebung der Sünden bringt. Jesus hat sie am Kreuz erworben, er hat sie aber der Kirche bzw. dem Heiligen Geist anvertraut, dass er uns diese Sündenvergebung schenkt, denn der Heilige Geist ist die Liebe Gottes. Die Sünde ist eine falsche Liebe, nicht zu Gott, sondern eben falsch deswegen, weil sie zu den Geschöpfen in falscher Art und Weise ist. Die Liebe zu Gott wird in uns je nachdem zerstört, wenn es eine schwere Sünde ist, oder doch vermindert. Und deshalb muss eben der Heilige Geist die Liebe in unserem Herzen wieder herstellen, wieder neu aufbauen oder zumindest stärken. Und deshalb ist es der Heilige Geist, der uns die Vergebung der Sünden schenkt. Der Glaube an die Sündenvergebung ist nicht nur mit dem Heiligen Geist verbunden, sondern auch mit dem Bekenntnis zur Kirche. Denn durch unsere Sünden, verwunden wir nicht nur Christus, verletzen, beleidigen wir nicht nur Christus, sondern verletzen wir auch die Kirche, eben die der Leib Christi ist. Und durch das Sakrament der Sündenvergebung werden wir nicht nur mit Christus wieder versöhnt, sondern auch mit seinem Leib, auch mit der Kirche. Und andererseits eben auch, sie ist auch verbunden mit dem Geheimnis über die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft, wie wir damals gesehen haben, an den heiligen Dingen. Und eben das Sakrament der Sündenvergebung ist etwas von diesen heiligen Dingen und auch die Gemeinschaft der heiligen Personen, die für uns beten, die für uns einstehen, die uns wieder neu unsere Heiligkeit, unser Ziel vor Augen stellen, die selber auch diesen Kampf gegen die Sünde und gegen die Neigung zur Sünde geführt haben, gesiegt haben und jetzt an unserer Seite auch kämpfen.
Eine einzige Taufe zur Vergebung der Sünden, die Nummer 977. Unser Herr hat die Sündenvergebung mit dem Glauben und der Taufe verbunden. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. So heißt es im Markus-Evangelium. Die Taufe ist das erste und bedeutsamste Sakrament der Sündenvergebung. Sie vereint uns nämlich mit Christus, der für unsere Sünden gestorben ist und wegen unserer Rechtfertigung auferweckt wurde, damit auch wir als neue Menschen leben.
Ja, dessen sind wir uns vielleicht nicht mehr so bewusst, weil wir als Kinder getauft worden sind, oder zumindest die meisten von uns, dass die Taufe, wie wir auch im nächsten Punkt dann noch sehen, werden von uns alle Schuld abgewaschen hat. Eben das sinnenfällige Zeichen, dieses Übergießen oder Eintauchen ins Wasser, möchte bildlich auch darstellen, wir wurden reingewaschen, nicht so sehr unser Leib, sondern unsere Seele. Durch die Taufe wurden wir vor Gott gerecht, wurden wir von allen Sünden, allen Verfehlungen, aller Schuld, aller Strafe abgewaschen und befreit. Es ist das erste und bedeutsamste Sakrament der Sündenvergebung, wie wir hier hören. Und es ist immer mit dem Glauben verbunden. Die Sakramente können nur dann zur Geltung kommen oder Frucht bringen in unserem Leben, wenn wir sie im Glauben empfangen. Bestimmt, sie wirken, oder wenn wir zum Beispiel die Firmung empfangen und ungläubig sind, heißt das nicht deswegen, dass wir dann nicht gefirmt wären, dass wir dann nicht den Heiligen Geist bekommen hätten. Aber das Problem ist ja, ob dann die Firmung auch Früchte trägt, Früchte hervorbringt, und das bringt sie eben nur, wenn wir mitwirken, wenn wir durch unseren Glauben, durch ein Leben des Glaubens mitwirken. Bei kleinen Kindern ist es so, dass da eben der Glaube der Eltern, der Paten, der Glaube der Kirche dafür stellvertretend einsteht. Aber auch sie werden im Glauben der Kirche getauft, wie es auch bei der Taufe so schön heißt, nachdem, dass man oder die Eltern eben oder die Paten oder Eltern und Paten gemeinsam den Glauben bekannt haben, eben das ist unser Glaube, das ist der Glaube der Kirche. In diesem Glauben empfängt ihr Kind nun die Taufe, eben in diesem Glauben der Kirche, in diesem Glauben, den Christus uns durch die Kirche schenkt.
Wenn wir zum ersten Mal den Glauben bekennen und in der heiligen Taufe abgewaschen werden, wird uns die Vergebung so reichlich geschenkt, dass keinerlei Schuld, sei es, dass sie durch die Abstammung an uns haftet, sei es, dass wir etwas durch eigenen Willen unterlassen oder getan haben, zu tilgen und keinerlei Strafe zu verbüßen bleibt. Jedoch wird niemand durch die Taufgnade von aller Schwachheit der Natur befreit. Vielmehr hat jeder gegen die Regungen der Begierlichkeit, welche uns unablässig zu Sünden anregt, zu kämpfen.
Ja, in der Taufe, so wird hier gesagt, wird eben alles abgewaschen. Einerseits das, was es hier heißt, sei es, dass durch die Abstammung an uns haftet, tönt vielleicht ein bisschen kompliziert. Das ist die Erbschuld oder die Erbsünde, eben das, was wir durch Abstammung oder durch Vererbung, deshalb nennt man diese Sünde auch Erbsünde, das, was wir von unseren Eltern durch die Weitergabe des Lebens eben auch mitvererbt bekommen haben. Es ist keine persönliche Schuld, aber dennoch eben eine Schuld, die vererbt wird, weil die menschliche Natur in sich geschwächt ist, angeschlagen ist, wenn die menschliche Natur oder eben das menschliche Leben weitergegeben wird, dann wird mit dieser Weitergabe eben auch automatisch auch diese Schwäche, diese Erbschuld mitgegeben. Und diese Schuld wird in der Taufe abgewaschen. Aber nicht nur das, sondern auch, wie es hier heißt, das, was wir etwas durch eigenen Willen unterlassen oder getan haben. Das heißt, all unsere persönlichen Sünden werden auch abgewaschen, wenn wir getauft werden. Und auch keinerlei Strafe zu verbüßen bleibt. Die Sünde hat ja so wie zwei Aspekte. Und das ist so wie ein bisschen so bei einer Frucht, bei einer Orange oder wie man glaube auf Deutsch sagt, eine Apfelsine. Wenn man die öffnet, eben hat wie eine Schale und einen Kern oder die Frucht und die Schale rundherum. Und so hat eben auch die Sünde wie zwei Komponenten. Einerseits die Schuld und andererseits die Strafe. Die Schuld, das heißt diese Verfehlung, die Sünde, die wir begangen haben, beleidigt Gott und wir laden uns Schuld gegenüber Gott auf. Und Gott schenkt uns den Lohn für unsere Sünden, für unser schlechtes Tun, eben die Strafe. Das ist das, was Gott, von Gott ausgeht. Und beides wird in der Taufe nachgelassen, und zwar vollständig. Eben unsere Schuld, einerseits die Schuld der Erbsünde, andererseits unsere Schuld unserer persönlichen Sünden und dann auch die Strafen. Einerseits die ewige Strafe, die ewige Verdammnis, die Hölle, die wird eben uns erlassen und auch die Strafen, die wir verdient hätten für unsere persönlichen Sünden. All das wird in der Taufe gereinigt, wird abgewaschen. Das heißt, wenn wir direkt nach der Taufe sterben würden, dann wären wir so gereinigt, dass wir direkt in die Anschauung Gottes, in den Himmel gelangen würden. Aber eben im Normalfall leben wir weiter. Es hat auch einige gegeben, vor allem in der Zeiten der frühen Kirche, die ließen sich dann erst auf dem Totenbett taufen, weil sie sich die ganze Mühe, was eben nachher kommt, wenn man weiterlebt, muss man gegen die Begierlichkeit, gegen die Begierden, gegen diesen Hang zum Bösen kämpfen, denn das nimmt die Taufe nicht weg. Das hat uns Christus überlassen, dass wir unsere Liebe auch unter Beweis stellen können. Und eben deshalb, weil das einigen zu mühsam war, dachten sie, es ist viel einfacher, ich lasse mich erst kurz vor meinem Tod taufen, dann muss ich nicht mehr lange kämpfen. Aber man kann sagen, eigentlich schade, denn wir sollen ja nicht nur einfach schauen auf das, was wir nicht gut machen können, sondern auch noch viel mehr auf das, was wir verdienen schauen, was wir verdienen können. Das heißt, wir sollen nicht einfach bemüht sein, noch so ganz knapp gerettet zu werden, sondern wir sollen schauen, welche Herrlichkeit uns erwartet, wie viel, dass wir hier auf Erden Verdienste sammeln können, Verdienste für das ewige Leben. Das können wir eben nicht, wenn wir nicht getauft sind, wenn wir nicht im Stand der Gnade sind. Wir sollen nicht nur auf das Negative schauen, sondern vor allem auf das Positive, sprich eben, wir sollen schauen, dass wir möglichst eine große Herrlichkeit erlangen, denn dazu hat Gott uns berufen. Nicht nur einfach nichts Böses tun, sondern wir sollen das Gute tun, das Gute mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft tun. Dazu hat Gott uns berufen und nicht einfach, um gerade noch so ein bisschen ganz knapp gerettet zu werden. Er möchte mehr von uns. Er möchte, dass wir das Gute mit ganzem Herzen, mit ganzer Überzeugung, mit ganzer Hingabe tun. Und er spendet uns ja dafür auch einen unendlichen Lohn dann im Himmel. Also es lohnt sich eben wirklich auch schon als Kind getauft zu sein und dieses Leben Gottes, das er uns geschenkt hat, zur Fülle, zur Frucht zu bringen. Wir werden es einmal im Himmel bestimmt nicht bereuen, jedes gute Werk, das wir aus Liebe zu Jesus getan haben, denn er vergilt das vieltausendfach, wie er selber gesagt hat, jeder Becher frisches Wasser, das jemand gespendet hat, das wird auch eben seinen Lohn bekommen.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 980 im Katechismus der katholischen Kirche, die Nummer 980. Durch das Bußsakrament kann der Getaufte mit Gott und mit der Kirche versöhnt werden. Die Buße wurde von den heiligen Vätern zu Recht gewissermaßen eine mühevolle Taufe genannt. Dieses Sakrament der Buße ist aber für die nach der Taufe Gefallenen zum Heil notwendig, wie für die noch nicht Wiedergeborenen die Taufe selbst.
Ja, Sie haben es wahrscheinlich selber schon gemerkt, wir hätten noch den Punkt 979, aber das kann man auch schön zusammennehmen. Das heißt eben, wenn wir einmal getauft sind, dann im Normalfall leben wir weiter, haben wir diesen Kampf gegen die Sünde zu bestehen. Und der Katechismus sagt eben hier sehr menschlich, sehr realistisch, wer wäre tapfer und wachsam genug, um in diesem Kampf mit der Neigung zum Bösen durch gar keine Sünde verletzt zu werden. Es gibt einige wenige Heilige, die dieses besondere Privileg, diesen besonderen Gnadenvorzug bekommen haben. Natürlich in erster Linie die Mutter Gottes, sie war schon vor der Erbschuld bewahrt worden und hat eben auch durch eine besondere Gnade in ihrem Leben nie eine Sünde, weder eine leichte noch eine schwere Sünde begangen. Aber wir stehen eben unter diesem Kampf, unter diesem Einfluss. Aber es ist eben schön zu sehen, wie gütig, wie barmherzig Gott ist, dass er auch das bedacht hat und deshalb für unsere Schwachheiten, die wir nach der Taufe begehen, für unsere Hinfälligkeiten, für unsere Sünden, auch noch das Sakrament der Sündenvergebung, das Sakrament der Beichte uns geschenkt hat. Dieses Bußsakrament, eben das, wie es hier Gregor von Nazianz nennt, gewissermaßen eine mühevolle Taufe darstellt. Eben mühevoll, weil wir all das, was wir durch die Taufe bekommen haben, zerstört haben durch unsere Sünden und jetzt mühevoll wieder aufbauen müssen. Das wissen bestimmt all jene, die einen Pullover gestrickt haben oder ein Haus gebaut haben oder etwas gebastelt haben. Wenn da alles wieder zusammenfällt, kaputt geht, alles zerstört wird, dann ist es wirklich mühevoll, wieder ganz beim Fundament anzufangen, wieder ganz neu alles aufzubauen, wieder ganz neu von vorne zu beginnen. Aber Gott ist immer bereit zu vergeben. Wir dürfen nie denken, jetzt ist es zu spät. Nein, es ist nie zu spät. Gott schenkt uns immer wieder eine neue Chance. Gott schenkt uns immer wieder die Möglichkeit, bis zuletzt umzukehren, von Neuem zu beginnen, auch wenn es für uns persönlich dann sehr mühsam ist, auch wenn wir dann eben wieder von Neuem anfangen müssen. Aber auch bei diesem Neuaufbau denken wir daran, auch da steht uns Gott zur Seite, auch da hilft uns Gott, gerade auch ganz besonders in der Fastenzeit, eben die Zeit der Gnade. Jetzt ist sie da, die rechte Zeit. Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade, wo auch die ganze Kirche uns mit ihrem fürbittenden Gebet zur Seite steht, uns hilft, uns antreibt, umzukehren, eben das, was nicht gut ist, zu lassen und wieder neu zu beginnen.
Dann holen wir diesen einen Artikel noch nach, die Nummer 979, der Vollständigkeit halber. Wer aber wäre tapfer und wachsam genug, um in diesem Kampf mit der Neigung zum Bösen durch gar keine Sünde verletzt zu werden? Da es also notwendig war, dass in der Kirche die Gewalt der Sündenvergebung noch auf eine andere Weise als durch das Sakrament der Taufe bestehe, sind ihr die Schlüssel des Himmelreiches anvertraut, wodurch einem jeden Reuigen, und hätte er auch bis zum letzten Lebenstag gesündigt, die Sünden vergeben werden können. Die Erklärung haben wir schon gehört, dann lesen wir weiter bei der Nummer 981, die Schlüsselgewalt. Nach seiner Auferstehung hat Christus die Apostel ausgesandt, um allen Völkern zu verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Die Apostel und ihre Nachfolger leisten darum einen Dienst der Versöhnung. Sie verkünden einerseits den Menschen die Vergebung durch Gott, die Christus uns verdient hat, und rufen zur Umkehr und zum Glauben auf. Durch die Taufe vermitteln sie ihnen andererseits auch die Sündenvergebung und versöhnen sie dank der von Christus erhaltenen Schlüsselgewalt mit Gott und der Kirche. Der heilige Augustinus schreibt: Die Kirche hat die Schlüssel des Himmelreiches erhalten, damit in ihr durch das Blut Christi und das Wirken des Heiligen Geistes die Sündenvergebung geschehe. In dieser Kirche lebt die Seele, die durch die Sünde tot war, wieder auf, um mit Christus zu leben, dessen Gnade uns gerettet hat.
Jesus hat uns das Heil geschenkt. Das Heil ist die Befreiung aus allen Nöten, aus allem Leiden, eben aus allem Übel, von aller Sünde. Und er schenkt uns schon jetzt die Vergebung, wenn wir umkehren. Und so hat er auch seine Apostel, seine Kirche, ausgesandt, damit sie Umkehr und Vergebung verkünden. Wenn wir gerade im Lukas-Evangelium und dann auch in der Apostelgeschichte schauen, die Reden des heiligen Petrus, des heiligen Paulus, dann merken wir, dass da immer verschiedene Grundelemente vorkommen und eben vor allem diese Umkehr und die Vergebung. Zwei Pfeiler, zwei Säulen, die immer und immer wieder vorkommen, weil Umkehr und Vergebung uns das neue Leben schenken, das Leben der Auferstehung, das Leben des Auferstandenen, uns eben in Christus einfügen. Die Umkehr ist das, was wir tun sollen. Wir müssen umkehren, wir müssen das Böse lassen, das Schlechte, das, was nicht gemäß dem Willen Gottes ist, und wir sollen uns auf den neuen Weg begehen, auf den Weg, den Christus uns gewiesen hat, das Gute tun. Das ist das, was wir tun sollen, so uns eben disponieren, uns bereit halten, uns bereiten für die Vergebung. Wenn nämlich Gott sieht, dass wir wirklich umkehren, wirklich das Böse lassen, das Gute tun, wenn wir vor allem dann in der Heiligen Beichte unsere Schuld, unsere Sünden eingestehen, zu ihnen stehen, dann schenkt er uns auch durch den Dienst der Kirche, durch den Dienst der Apostel, der Priester, die Vergebung der Sünden. Und es ist sehr bedeutend, was hier auch Augustinus in diesem Artikel schreibt: In dieser Kirche lebt die Seele, die durch die Sünde tot war, wieder auf, um mit Christus zu leben, dessen Gnade uns gerettet hat. Das heißt, eben wir sterben, wenn wir eine Todsünde begehen. Das heißt, wenn wir uns von Christus abwenden, wenn wir die Liebe Gottes in unseren Herzen zerstören, dann ist eben unsere Seele wie ein unbewohntes Haus. Dann vertreiben wir bildlich gesagt Jesus aus unserem Herzen. Die Seele ist zwar schon noch da, das Haus ist schon noch da, aber es ist kein Leben mehr in diesem Haus, in dieser Wohnung. Die Wohnung ist eben verwüstet. Es ist alles kaputt gemacht worden durch die Sünde. Und wenn wir umkehren, wenn Gott uns die Sünden vergibt, dann lebt alles wieder auf, dann baut er alles wieder auf, dann stellt er alles wieder her. Deshalb ist die Fastenzeit eigentlich auch eine Festzeit, denn Jesus selber sagt ja, wenn ein Sünder umkehrt, dann wird ein großes Fest im Himmel gemacht. Und deshalb, wenn wir umkehren, wenn wir fasten, das heißt, wenn wir das Böse lassen, auf das Böse verzichten, wenn wir unsere Herzen zu Gott hin kehren, auf ihn uns neu wieder ausrichten, wenn wir diesen Umkehrprozess mit dem Beichtsakrament abschließen, dann können wir wirklich im Inneren unseres Herzens ein Fest der Auferstehung feiern, das Fest der Auferstehung unserer Seele. Dann zieht Gott wieder mit seiner Gnade ein, dann kommt er auch wiederum uns seine Freude und seinen Frieden, seine Vergebung zu schenken.
Es gibt keine Verfehlung, mag sie auch noch so schlimm sein, die durch die Heilige Kirche nicht vergeben werden könnte. Es kann keinen Menschen geben, der so schlecht und verworfen wäre, dass ihm nicht die sichere Hoffnung auf Vergebung in Aussicht stehen müsste, wenn er seine Verirrungen wahrhaft bereut. Christus, der für alle Menschen gestorben ist, will, dass in seiner Kirche jedem, der sich von der Sünde abwendet, die Pforten zur Vergebung immer offen stehen.
Ja, vielleicht müsste man sich je nachdem diesen ersten Satz aufschreiben und vielleicht so ins Portemonnaie legen oder irgendwo hinschreiben, wo man ihn immer wieder sieht. Vor allem vielleicht, wenn man zuerst ein Leben geführt hat, das nicht gerade gottgemäß war. Es gibt keine Verfehlung, mag sie auch noch so schlimm sein, die durch die Heilige Kirche nicht vergeben werden könnte. Ein riesengroßer Trost für uns, das heißt, es ist nie zu spät. Es ist nie zu schlimm, was wir begangen haben. Es gibt immer einen Weg zur Umkehr, zur Vergebung der Sünden, solange wir leben. Immer steht die Pforte zur Vergebung weit offen. Das, was Christus von uns verlangt, ist sicher, dass wir wahrhaft bereuen, dass wir wahrhaft umkehren, dass wir erkennen, wie sehr wir Gott beleidigt haben, wie sehr wir Christus Leid zugefügt haben, wie er, und das betrachten wir ja auch in der Fastenzeit, für uns leidet, wie er für uns sein Leben hingibt, wie er sich verwunden lässt, nicht so sehr durch die Soldaten, sondern vielmehr durch unsere Sünden, wie unsere Sünden ihn schlagen, wie unsere Sünden ihn verwunden, dass wir umkehren, bereuen, neu beginnen, eben die Sakramente der Sündenvergebung empfangen. Es gibt keine Verfehlung, mag sie auch noch so schlimm sein, die durch die Heilige Kirche nicht vergeben werden könnte. So hat ja auch die heilige Therese von Lisieux gesagt, selbst dann, wenn ich alle Verbrechen auf der ganzen Erde, die schlimmsten Sünden begangen hätte, ich würde immer noch auf seine Barmherzigkeit vertrauen. Ein Vertrauen bis zum Wahnsinn möchte ich haben, sagt sie. Ich vertraue auf seine Güte, denn er ist Jesus, das heißt der Gott, der rettet, der gestorben ist, um auch mich zu retten, auch mich, mir das ewige Leben zu schenken.
Die Katechese soll sich bemühen, bei den Gläubigen den Glauben an das unschätzbare Geschenk zu wecken und lebendig zu erhalten, das der auferstandene Christus seiner Kirche gemacht hat. Den Auftrag und die Vollmacht, durch den Dienst der Apostel und ihrer Nachfolger die Sünden wahrhaft zu vergeben. Der heilige Ambrosius schreibt, der Herr will, dass seine Jünger eine gewaltige Macht haben. Er will, dass seine armseligen Diener in seinem Namen all das vollziehen, was er gemacht hat, als er auf Erden war. Johannes Chrysostomus sagt, die Priester haben eine Vollmacht empfangen, die Gott weder den Engeln noch den Erzengeln gegeben hat. Gott bestätigt dort oben alles, was die Priester auf dieser Erde tun. Und Augustinus schreibt, gäbe es in der Kirche nicht die Sündenvergebung, so bestünde keine Hoffnung auf ein ewiges Leben und eine ewige Befreiung. Danken wir Gott, der seiner Kirche ein solches Geschenk gemacht hat.
Ja, die Vergebung der Sünden ist ein unschätzbares Geschenk, wie es hier heißt, ein unendliches Geschenk, das wir wahrscheinlich gar nicht so richtig schätzen oder oftmals ein bisschen in den Hintergrund stellen oder wie ich es als Priester, je nachdem, auch höre, ja, in der Beichte, da geht's immer nur ums Negative und um das Schlechte. Ich würde viel lieber das Positive hervorstreichen. Ja, bestimmt geht's in der Beichte wirklich um das Schlechte, um das Negative, eben um das Negative meines Lebens, um die Sünden, um das, was ich eben nicht gut gemacht habe. Aber wir bleiben ja nicht da stehen, sondern es geht dann eben insofern schon auch um das Positive, vielleicht nicht um mein Positives, eben nicht das, was ich vielleicht doch noch Gutes getan habe, sondern es geht um das Positive, das Gott an uns tut, indem er uns nämlich die Sünden vergibt, indem er dieses Negative hinwegnimmt, hinwegfegt, uns reinwäscht, indem er uns neu sich selber schenkt, indem er uns neu seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit schenkt. Und wenn wir uns bewusst sind, eben was die Sünde wirklich ist, was die Sünde in unserem Leben wirklich angestellt hat, zerstört hat, kaputt gemacht hat, dann, wenn wir umkehren, bereuen, die Taufe empfangen oder das Sakrament der Beichte, dann werden wir bestimmt eben auch diese Erfahrung machen, was für ein unschätzbares Geschenk, das Gott uns da gemacht hat und eigentlich immer bereithält, dass wir, so wie unser Bischof Vitus Wunder in seinem Hirtenbrief auch geschrieben hat, dieses Sakrament wieder neu als Geschenk, neu als Mittel zu unserem Heil, neu als große Hilfe entdecken mögen, dass Gott uns eben da sagt, ich vergebe dir, ich verzeihe dir deine Sünden, ich denke nicht mehr an deine Sünden. Für mich ist das abgeschlossen. Ich verzeihe, vergebe, vergesse all das, was du getan hast. Jetzt beginnen wir wieder ganz neu. Wie ein unschätzbares Geschenk ist das. Und kann Ihnen sagen, wenn so jene, die die Erstkommunion empfangen, die Kinder, wirklich aufrichtig beichten, dann sieht man je nachdem wirklich auch ihren Gesichtern an, welch Stein da vom Herzen fällt, welch befreiende Wirkung das Sakrament der Beichte hat, eben was für ein wunderbares Geschenk das ist. Es wäre schön, wenn gerade auch wir in dieser Fastenzeit dieses Geschenk neu erfahren dürften, dass da einer zu uns steht, auch dann, wenn wir nicht zu ihm gestanden sind, wenn wir ihn verraten haben, verleugnet haben, ja selbst dann, wenn wir ihm Wunden, Leiden zugefügt haben, wenn wir auch ihm die Lanze durchs Herz gestoßen haben, ihn ums Leben gebracht haben. Auch dann sagt er noch zu uns, ich vergebe dir, ich bin bereit, dir all deine Sünden zu vergeben. Ein wunderbares, ein unschätzbares Geschenk, wie der Katechismus hier sehr schön sagt.
In den Kurztexten werden diese Artikel noch einmal zusammengefasst. Wir lesen sie noch zum Abschnitt, die Nummer 984. Das Credo bringt die Vergebung der Sünden mit dem Bekenntnis des Glaubens an den Heiligen Geist in Verbindung. Der auferstandene Christus hat ja den Aposteln die Vollmacht, Sünden zu vergeben, anvertraut, als er ihnen den Heiligen Geist verlieh. Die Taufe ist das erste und bedeutsamste Sakrament zur Sündenvergebung. Sie vereint uns mit dem gestorbenen und auferstandenen Christus und spendet uns den Heiligen Geist. Nach dem Willen Christi besitzt die Kirche die Vollmacht, den Getauften die Sünden zu vergeben. Sie übt diese Vollmacht durch die Bischöfe und Priester üblicherweise im Bußsakrament aus. Bei der Sündenvergebung sind der Priester und die Sakramente gleichsam nur die Werkzeuge, durch die Christus der Herr, der eigentliche Urheber und Spender des Heils, in uns die Vergebung der Sünden und die Gnade der Rechtfertigung bewirkt. Herr Pfarrer Fuchs, möchten Sie noch ein Schlusswort geben?
Aha, ich dachte, ich gebe den Segen dann am Schluss. Das ist immer das schönste Schlusswort, auch eigentlich das schönste Wort, das Gott zu uns spricht, wenn er uns segnet, wenn er uns eben das Gute wünscht, das Gute zusagt, was ja segnen auf Lateinisch oder Italienisch auch heißt, dass er uns da eben wirklich in seiner Güte, in seiner Liebe einschließen möchte, damit wir eben auch das Sakrament der Sündenvergebung wieder neu entdecken, die Freude an der Fastenzeit, die Freude an der Umkehr, die Freude an der Vergebung wieder neu entdecken können. Dann wollen wir den Segen Gottes erbitten, dass er uns wirklich gut durch diese Fastenzeit führen möge, die Freude am Herrn, an seiner Vergebung, an seinen Sakramenten wieder neu entdecken dürfen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, segne, behüte, begleite und führe euch alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute in die Schweiz. Auf Wiederhören, Herr Pfarrer Fuchs. Auf Wiederhören auch Ihnen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.